Damit Sie nicht so viel mitschreiben müssen, habe ich Ihnen wieder ein Blatt fotokopieren lassen, wo es um Voraussetzungen der Seelsorge geht. Ich habe mir auch gedacht, dass ich den Nachmittag ein bisschen anders mache, als ich es mir zunächst vorgestellt habe. Deswegen haben Sie dieses Blatt bekommen. Ich möchte Sie einfach einladen, wieder einen Text, einen biblischen Text mitzuverfolgen. Wir wollen so ein Stückchen in die Seelsorge Jesu gehen. Wir wollen bei ihm, unserem Herrn, lernen, wie er Seelsorge gemacht hat. Und dann fließen die Dinge, die Sie auf diesem vervielfältigen Blatt haben, die fließen dann mit ein. Aber es wäre vielleicht ein bisschen trocken gewesen, wenn ich Ihnen das nur so referiert hätte. Wenn Sie die Bibel dabei haben, schlagen Sie auf. Markus Evangelium, ein bekannter Text eigentlich. Ich versuche immer wieder, wenn ich an bekannte Texte herangehe, stückweise vorzugehen. Ich weiß ja, wie die ausgehen, die Texte. Bei mir gehen sie meistens anders aus, wenn ich nicht weiß, wie das so am Ende ist, wenn ich nur stückweise gehe. Weil ich würde in vielen Passagen anders handeln, als es dann am Ende eines solchen Textes steht. Und das hilft mir bei diesen Gedanken mit solchen bekannten Texten dann immer wieder, dass sie neu zu mir sprechen. Weil ich mir sage, wie würden denn Menschen reagieren bei einem solchen Geschehen? Wie würde ich reagieren? Und deswegen möchte ich Sie in den Text hineinnehmen, dass Sie sich fragen, nicht das weiß ich, wie das läuft da, sondern wenn ich der wäre jetzt hier, wie würde denn ich reagieren? Ehrlich aber dabei sein. Nicht, weil ich weiß, der hat so reagiert und so muss man reagieren, würde ich auch so reagieren. Also, Markus Evangelium Kapitel 10, die Verse 17 bis 27, möchte das drüber schreiben, Prinzipien der Seelsorge Jesu. Ich will den Text lesen. Markus 10, 17 bis 27. Und da er hinausgegangen war auf den Weg, lief einer herzu, kniete vor ihm und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der eine Gott. Du weißt ja die Gebote wohl, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemand täuschen, ehre Vater und Mutter. Er antwortete aber und sprach zu ihm: Meister, nicht, und da verschlägt's mir schon die Sprache, das könnte ich nicht sagen, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's dem Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folg mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber ward unmutig über die Rede und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu den Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist, dass die, so ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Es kann sein, dass es nur wenige unter uns gibt, die diesen Text lieb haben. weil da klingt so etwas am Schluss, nicht? Verkaufe alles, was du hast. Lass los, worum bisher deine Gedanken, deine Wünsche und deine Erwartungen kreisten. Deswegen ist es hilfreich, den ganzen Text. Man darf solche Dinge nicht aus dem Kontext reißen. Es ist hilfreich, den ganzen Text vor Augen zu haben, damit einem nicht nur diese Forderung oder Aufforderung ins Auge springt. Es gibt Nachfolger Jesu, das hängt wieder mit unserem Gottesbild zusammen, die hören aus solchen Texten immer nur die Forderung. Woran liegt es denn, dass jemand das Wort aus Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, als eine wunderbare Wohltat empfindet, Geborgenheit, Schutz, und ein anderer hat unbändige Ängste, das magische Auge überall kontrolliert, hat auch mit unserem Gottesbild zu tun. Warum ist für einen fürchte dich nicht ein Appell, reiß dich am Riemen, reiß dich zusammen, für den anderen seelsorgerlicher Zuspruch, ich darf ganz Kind sein. Dass also jemand dem Anspruch total, möglichst sogar perfekt nachkommen will. Deswegen Texte auch dieser Art im Zusammenhang betrachten. Ich möchte mit Ihnen an diesem Text entlang gehen. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Ein erster Leitsatz: Seelsorge beginnt oft damit, dass einer kommt und fragt. Da beginnt schon Seelsorge. Es kommt einer und fragt. Vielleicht werden Sie jetzt erinnert an Menschen der Bibel, Nikodemus, Musterbeispiel. Was immer der Grund war, warum er nachts kam, wollen nicht ganz so schlecht machen, wie man ihn macht oft. Oder die Jünger kommen, Petrus, Philippus, Thomas, fragen. Oder die Pharisäer, die Schriftgelehrten, da beginnt schon Seelsorge. Wenn einer kommt und fragt. Das griechische Wort für fragen kann auch bitten bedeuten. Jesus lässt sich fragen. Jesus lässt sich bitten. Von Jesu seelsorgerlichen Prinzipien lernen heißt, sich fragen lassen. In Klammer, auch sich in Frage stellen lassen. Das war so schön heute Morgen. Sich in Frage stellen zu lassen. In unserem Gedankenaustausch, der so schön impulsiv war. Meine ich echt, es ist keine, in Anführungszeichen, meine ich ganz echt. In den Fragen, auch den Zweifeln, auch den Anklagen, auch im Jammern, die Bitte heraushören, wir sagten ja, Fragen auch bitten, hab Zeit für mich. Das ist schon ein Punkt, wo Sie unterstreichen sollen. Zeit haben gehört zur Seelsorge. Schenk mir dein Ohr und ich wär's dir so dankbar, wenn mit deinem Ohr deine Seele verknüpft wäre. Dass du nicht nur hörst auf Durchzug, sondern dass deine Seele mithört. Schenk mir dein Ohr, in das ich jammern darf. Hör mir doch bitte zu, hab Geduld mit mir. Das ist ein nächstes, was Sie unterstreichen. Zur Seelsorge gehört Geduld. Hilf mir, versteh mich, hab mich lieb, nimm mich an. Weißt du einen Weg für mich? eine Antwort, die weiterführt. Das heißt, sich fragen lassen, bitten lassen. Liebe Geschwister, ich weiß, Fragen können lästig sein. Vor allem, wenn man keine Antwort darauf weiß. Und noch lästiger, wenn man nicht bereit ist, zuzugeben, dass man jetzt keine Antwort darauf weiß. Das hat auch was mit Seelsorge zu tun. Wie reagiert denn Jesus? Er antwortet und sagt, was nennst du mich eigentlich gut? Es ist niemand gut außer dem Vater. Ob wir das verstehen? Keiner ist gut, auch kein Seelsorger ist gut. Auch kein seelsorgerlicher Mensch ist gut. Auch wenn er vielen, vielen, vielen geholfen hat, zum Glauben zu kommen oder Konflikte zu lösen oder mit Krisen besser umzugehen oder im Namen Jesu Vergebung zugesprochen hat. Das dürfen wir aber bitte jetzt nicht verwechseln und meinen, Jesus habe gesagt, du sollst dich für schlecht halten. Das hat er nicht gesagt. Nein, Jesus sagt, keiner ist gut, keiner kann es sein und keiner muss es sein. Konkret, was ich damit meine. Wir müssen nicht alle Fragen und Bitten beantworten können. Wir sind doch nicht die Berater Gottes. Wir wissen doch nicht, warum einer jung an Krebs stirbt und der andere alt, gesund stirbt und längst heimgehen wollte. Wir wissen doch nicht, warum ein Kind Karriere macht und das andere trotz 80 Bewerbungsschreiben keinen Arbeitsplatz findet. Wir wissen doch nicht, warum es uns hier so gut geht und alle Minute stirbt in einem anderen Kontinent ein Kind. Oder vermögen wir uns zu vermessen und zu sagen, ich habe die Antworten. Es gibt falsche Erwartungen an seelsorgerliche Menschen, vor denen sie sich schützen müssen und sie auch abweisen dürfen. Zum Beispiel, wenn mir jemand schreibt, Herr Scherer, jetzt wende ich mich an Sie, das ist Zitat, nachdem ich es schon da und dort versucht habe. Sie sind meine letzte Hoffnung. Da gilt es deutlich zu machen, die letzte Hoffnung kann immer nur Jesus sein. Nicht der Scherer. Weil Jesus letztlich der Seelsorger ist. Instrumental wollen wir uns gebrauchen lassen. Das ist unsere Aufgabe. Werkzeug sein in der Hand des Seelsorgers. Instrumental. Und da baut er sogar mit zerbrochenen Werkzeugen sein Reich. Auch mit zerbrochenen Seelsorgern. Wenn der Apostel Paulus sich heute beim Evangeliumsrundfunk, vielleicht auch bei Ihnen, beworben hätte, wir hätten ihn wahrscheinlich nicht angenommen. Wenn der einen Lebenslauf mitgeschickt hätte, Den hätten wir wahrscheinlich nicht angenommen. Ja, wenn wir jetzt wissen, das ist ja das, nicht? Wir wissen, was der alles geleistet hat, wozu ihn Gott benutzt hat. Nein, Sie sollen ja mal so denken, wenn Sie sein Bild sehen. Das war auch kein einfacher Mann. Nicht wir sind die Guten. Das will der Herr ja sagen. Wir kennen den Guten, an den wir verweisen. Nicht wir sind die Guten. Wir kennen den einen Guten, an den wir verweisen. Also von Jesu seelsorgerlichen Prinzipien lernen heißt, wir müssen nicht selbst alles wissen und können. Noch einmal, instrumental gebrauchen lassen, als die, die wir sind, nämlich abhängig vom Seelsorger Jesus selbst, können wir uns gebrauchen lassen. Gehen wir am Text weiter. Nachdem Jesus also eine falsche Erwartung, aber eine falsche Erwartung zurückgewiesen hat, verweist er auf Gottes Wort. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, täusche niemand, ehre Vater und Mutter. Wenn uns jemand fragt, was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe, dann ist es ganz, ganz wesentlich beim seelsorgerlichen Gespräch deutlich zu machen, dass da nicht steht, was muss ich leisten, um das ewige Leben zu verdienen. Viele sind in ihrem Gottesbild nämlich so geprägt. Was muss ich leisten, um das ewige Leben zu verdienen? Da steht ererben. Glaubensgewissheit ist nicht Verdienst, ist Geschenk, das ich angenommen habe. Auch hier etwas, was vielleicht nachher uns in einen guten, fruchtbaren Gedankenaustausch wieder bringt. Nicht, ob mein Glaube groß genug ist, ob ich genug tue, ob ich mich radikal genug entschieden habe, ob ich täglich so viel in der Bibel lese. Ist gut, in der Bibel zu lesen, aber nicht als Leistungsprinzip. Damit ich es geleistet habe, mein Kapitel heute geschafft zu haben. Ich hätte vielleicht besser nur einen Vers gelesen und den getan. Alle Gemeindeveranstaltungen besuche. Nicht das ist die Frage, primär. Das kann sogar, je nachdem, was das für ein Mensch ist, wenn ihm das auferlegt wird als Auszeichnung für sein Christsein, dann tust du beweisen, dass du Christ bist. Das kann ihn sogar ungewiss machen. Das kann ihn freudlos machen. Das kann ihn ängstlich machen. Denn wenn ich all das nicht leiste, wenn ich körperlich zum Beispiel, seelisch nicht die Kraft habe, heute Abend in die Bibelstunde zu gehen, man taxiert mich aber, wenn ich nicht in der Bibelstunde war. Was kommt dieser Mensch ins Schleudern? Wenn ich nicht das Gespräch mit ihm suche und aufrichtig werde und erfahre und erkenne und verstehen lerne, warum ist das so? Die Freude der Gewissheit, ewiges Leben zu haben, liegt gerade darin, dass alles an Gott liegt. Er hat mein Heil geschaffen. Nicht ich schaffe es, ich kann es annehmen. Das Heil ist eine objektive, gegebene Tatsache, die ich mir persönlich aneignen darf, als Geschenk annehmen darf. Und dann werde ich merken, froh darin zu werden. Es mag uns vielleicht den Atem nehmen, wenn wir hören, ich habe das ja vorhin gesagt, was der da antwortet. Dass der sagt, also ich könnte es nicht, das habe ich alles von meiner Jugend aufgehalten. Das ist jetzt so eine Passage, wo ich dann eine Atempause mache und sage, Scherer, wie würdest du denn reagieren, wenn du jetzt so einen Gesprächspartner gegenüber hast? Also ich weiß ja, wie das ausgeht, aber ich würde mich jetzt fragen, wie würdest denn du reagieren? Du hast jetzt einen solchen Gesprächspartner im Seelsorgegespräch, der sagt, habe ich alles gehalten. Geh mir der Hut hoch, zumindest innerlich. Geschwister, das passt uns doch nicht. Das passt uns doch irgendwo nicht. Das provoziert irgendwo, wenn einer sagt, was willst du denn? Habe ich doch alles gehalten. Dass da vielleicht Gedanken in einem hochkommen, Mensch, der ist ja hochmütig. Der ist überheblich. Überheblich hat ja eine doppelte Bedeutung, nicht? Das kann man sein im Geistlichen. Man kann aber auch mehr heben wollen, als man kann. Mehr leisten wollen. Man überhebt sich. Hat ja eine Doppelbedeutung, dieses überheblich. Vollmundig, sagt er, habe ich alles gehalten. Hätten wir ihn fertig gemacht? Mit Bibelworten? Im Blick auf Hochmut? Hätten wir ihn widersprochen? Paulus zitiert, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Ich stelle es als Frage hin, ob wir nicht manchmal in der Gefahr stehen, uns so gegenseitig zu verhalten. Vielleicht sogar uns selbst gegenüber. Ich habe den Begriff ja gesagt von dem Hochmut auf die Demut. Das kommt da so ein Stückchen rein. Oder aber nur sich selbst richtig demütigen. Sich selbst fertig machen. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Will der Herr nicht. Das ist eine falsche Demut. Wenn er sagt, ich habe dich begabt, wenn er sagt, du bist wertgeachtet vor meinen Augen, dann darf ich nicht sagen, ich bin nichts, kann nichts, bin eine Null. Ich muss meine Position finden. Nicht ganz, ganz anders Jesus als wir. Er sah ihn an. Er liebte ihn und sprach. Er sah ihn an. Das ist etwas, was wir lernen können. Bei Jesus Seelsorge geht es immer um den einzelnen Menschen. Wenn er verkündigt, geht es um die vielen. Können Sie bei allen Passagen des Evangeliums finden, bei der Seelsorge geht es um den Einzelnen, wenn er verkündigt, geht es um die vielen. Seelsorge, jetzt von dem, er sah ihn an, Seelsorge hat den Einzelnen im Blick. Achten Sie einmal bei Ihrer persönlichen Bibellese darauf. Ich habe im vergangenen Jahr, so kann man immer, im vergangenen Jahr, habe ich einige Sendungen gemacht über Engel. Bin darauf gestoßen durch meinen Besuch einer Bibliothek, dass ich dachte, fast wendeweis esoterische Literatur. Wo ist denn etwas von den dienstbaren Geistern Gottes? Wo haben wir eine Alternative anzubieten? Im positiven Sinne, nicht im Sinne von Angst. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Keine Angst. Und was ich damit sagen wollte, ich habe dann begonnen, meine Bibel zu lesen. Immer mal, wo kommen Engel vor? Ich war so erstaunt, das habe ich früher auch gelesen, aber es fiel mir nicht ins Auge, dass Engel so oft vorkommen. Und ich predige ja noch viele, viele Jahre schon. Mir ist etwas ganz neu aufgegangen. Deswegen, wenn Sie Bibel lesen, mal mit dem Ansehen, mir ist aufgegangen, dass bei allen heilsgeschichtlichen Situationen, vor allen Dingen im Neuen Testament, bei Jesu Geburt, bei der Versuchung, bei der Auferstehung, bei der Himmelfahrt, auch beim Wiederkommen, überall Engel, nur am Karfreitag nicht. Und ich verstand völlig neu das Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst die, die sonst ihm dienten, waren von Gott zurückbeordert. Bei allen heilsgeschichtlichen Geschehen, die Engel dabei. Nur an Karfreitag nicht. War mir über all die Jahre meiner Jesus-Nachfolge nie aufgefallen. Das nur jetzt, dass ich einfach sage, wenn Sie vielleicht unter dem Aspekt mal jetzt lesen, bei Ihrer persönlichen Bibel lese, wo beschäftigt sich der Herr individuell mit dem einen? Dann finden Sie erstaunlich viele Stellen. Und er geht individuell ganz, ganz verschieden vor, wenn er sich mit dem Einzelnen beschäftigt. Stichwort, was Sie unterstreichen können, hinsehen. Er sah hin, haben wir gelesen. Hinsehen, das meint Durchblick gewinnen, wahrnehmen, Zusammenhänge erkennen, von Symptomen zu Ursachen kommen, dahinter schauen, zwischen den Zeilen lesen, sich einfühlen, das können Sie alles in dieses Hinsehen. Er sah hin, einpacken. Ich will es mal, so wie ich es dann mache, um mir selbst zu helfen, nicht abzurutschen in Routine, denn im Laufe der Jahre entstehen natürlich auch bei einem seelsorgerlichen Menschen gewisse Sachzusammenhänge, dass man weiß, das kommt daher, das kommt daher, und doch darf man sich nicht festlegen. Weil es eben das im endgültigen Raster eben doch nicht gibt. Deswegen muss man fragen, ich sage dann, wenn du jetzt an der Stelle meines Gegenüber wärst, du wärst jetzt das Gegenüber, wie wäre dir zumute? Welche Ängste würden dich gefangen nehmen? Welche Sorgen würden dich umtreiben? Welche Gefühle würden dich bestimmen? Was würde dir gut tun, wenn dieser seelsorgerliche Mensch jetzt raten würde? Was würde dir gut tun? Wonach hättest du jetzt Sehnsucht? Was wünschtest du dir? Hinsehen, dahinter schauen, einfühlen, Verständnis gewinnen. Ich sage in diesen Tagen, deswegen ist ja gut, wenn Sie zurückkoppeln, vielleicht manches auch etwas absolut. Aber man muss manches absolut sagen, damit es beim anderen zu einem Aha-Erlebnis wird. Wir können nur wirklich helfen, wenn jemand in Anführungszeichen Ansehen bei uns hat. Wenn ich ihn wert achte. Und damit kommt man zum nächsten Wort. Er liebte ihn, wenn ich ihn lieb gewinne. Ansehen, er sah hin. Und wenn jemand Ansehen bei uns hat, dass ich ihn lieb gewinne, das ist das zweite Stichwort. Lieb gewinnen ist kein gnadenloses Ansehen. Liebgewinnen ist kein Fertigmachen. Liebgewinnen ist keine Wahrheit ohne Liebe. Liebgewinnen ist liebevolles Zurechtweisen. Im Helfen auf den richtigen Weg zu bringen. Wahrheit in Liebe sagen. für jemanden Hoffnung haben, wo er keine mehr hat? Das ist so ein Stichwort wieder. Das gibt's in dem Sinne, kann man es vielleicht umschreiben mit den Vieren, die ihren Freund da zu Jesus durchs Dach bringen, ein Stück für Glaube. Gerade vor allen Dingen in der Begleitung von depressiven Menschen, die nicht mehr glauben können, wie sie mal glaubten. Und da muss man so lieb sein. Da darf man nicht sagen, forsch mal nach, ob es was Okkultes gibt. Kann man irgendwann später auch mal. Oder reiß dich zusammen. Glaub nur wieder richtig, dann wird's gut. Er kann ja gar nicht. Er kann es ja gar nicht. Selbst er kann auch nicht mal wollen. So lahm ist er gelegt. Er kann nicht mehr. Ist ein komisches Wort, ja. Lieb behalten. In dieser Situation Hoffnung für ihn haben. Sehen, was er nicht sieht, aber was ich sehe, was werden kann. Für ihn glauben, dass er irgendwann dorthin kommt. Wenn sie, dann werde ich doch völlig anders mit ihm sprechen, als wenn ich selbst nicht glaube, da wird nichts mehr draus. Meine Motive prägen doch mit. Wieder den Augenschein vertrauen. Das ist, was Hebräer 11,1 steht. Der Glaube, eine gewisse Zuversicht. Das, das er hofft, an nicht zweifeln an dem, das er nicht sieht. Zusprechen. Dass die Liebe Jesu ihm uneingeschränkt gilt. Jetzt, Geschwister, ich gehe wirklich bewusst so Wort für Wort vor. Jetzt kommt erst, nachdem Jesus ihn angesehen, ihn lieb gewonnen hatte, jetzt spricht er mit ihm. Könnte es sein, dass wir oft zu schnell sprechen? Diese Dinge vorher gar nicht in uns aufgenommen, in uns bewegt haben, nachgedacht haben, versucht haben, ihn zu verstehen, versucht haben, ihn lieb zu gewinnen, dass es redet, bevor man denkt. Das ist die richtige Reihenfolge, zumindest in dieser Situation. Ich möchte Sie nur auf diese Situation hier festlegen. Denn nicht umsonst stehen die beiden Perikopen vom barmherzigen Samariter und von Martha Maria hintereinander. Die folgen genau aufeinander, das hat seinen Sinn. Weil alles seine Zeit hat. Vom barmherzigen Samariter hört es auf, gehe hin. Da heißt nichts von reden. Gehe hin und tue desgleichen. Und bei der Martha Maria, da heißt es, jetzt hör doch mal auf mit dem ganzen Ding Haus auf den Kopf stellen. Setz dich hin, ich will dir dienen. Nicht du sollst mir dienen, ich will dir dienen. Nicht gehe hin und tu was, setz dich, hör zu. Also, das ist eben das, was wir lernen müssen. Seelsorge Jesu hat zwar Prinzipien, aber je nach Lebenssituation werden sie ganz differenziert angewandt. Und deswegen ist das Hinschauen und das Liebgewinnen eine Grundvoraussetzung, ehe ich spreche. Was Jesus jetzt zum Ausdruck bringt, betrifft ganz speziell diesen Menschen. Aber wir können ja lernen davon. Der Hinweis auf die Gebote war allgemein. Das werden wir morgen beim Gespräch am Brunnen auch wieder feststellen. Er hat seine Prinzipien. Der Hinweis hier auf die Gebote war allgemein. Jetzt spricht er direkt in das Leben hinein dieses Mannes, den er liebt. Wir können nochmal festhalten, aber Sie haben es ja unterstrichen, von Jesu seelsorgerlichen Prinzipien. Lernen heißt ansehen, liebgewinnen, sprechen. Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm und folg mir nach. Sehen Sie, und deswegen sagte ich, was ist da alles vorausgegangen, ehe der Herr gesagt hat, verkauf alles. Das muss man sehen. diese ganzen Prozesse von Hinsehen, Liebgewinnen, da ist so viel vorausgegangen, bevor er das Wort sagte, verkauf alles. Welch eine Zuwendung war da vorher gewesen. Bei uns, weil wir viel weniger als unser Herr Durchblick haben und auch viel weniger lieb gewinnen und lieb haben, muss noch viel mehr vorausgehen als bei ihm. An Gesprächen, an Hineinfühlen, an Verstehen lernen, an Klären von Zusammenhängen, bevor wir halbwegs überhaupt klar sehen. Seelsorge kann man nicht im Schnellaufwasch machen. Für den Mann in unserer Geschichte war der Reichtum ein Problem. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, was auch unser Problem ist oder unsere Probleme. Offensichtlich hing sein Herz daran. Und manches geht eben nicht zusammen. Das Herz bei Gott und beim Geld, das geht nicht. Jesus hinterhergehen und dem Geld geht auch nicht. Es gibt nur ein Hin und Her, also Zerrissenheit. 6,33, nicht? Merken Sie sich diese Nummer, 6,33, Priorität. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Was steht an erster Stelle? Das ist die Frage. Hin und Her ist keine Nachfolge. Auch hier bitte ich Sie, ganz bewusst zur Kenntnis zu nehmen, Jesus lehnt das Geld nicht ab. Das ist nicht die Frage unseres Textes. Die Frage unseres Textes ist, was hat in unserem Leben den obersten Stellenwert? Das ist die Frage unseres Textes. Für den einen kann es seine Begabung sein, seine Musik, für den anderen sein Sportwagen, für den anderen sein Kind, für den anderen Partner, für den anderen der fromme Erfolg. Was ist der oberste Stellenwert? Prioritätsfrage. Alles andere wird nicht abgelehnt, aber untergeordnet. Und das ist so herrlich, weil Gott kein Miesmacher ist. Wenn die Freude an Gott der Cantus Firmus ist, dann darf tatsächlich die Freude an all den Dingen mit dazu erklingen. Untergeordnet. Es hat dann einen anderen Stellenwert. Und der Herr sagt, wer das so akzeptiert, der hat einen Schatz im Himmel. Denn dieser Schatz ist ja das ewige Leben. Und das ewige Leben fängt qualitativ hier an. Das hat mit diesen Prioritäten zu tun. Nicht nur zeitloses Leben, ich muss das wiederholen. Ewiges Leben ist die Frage nach qualitativ anderem Leben. Anklingend in der Offenbarung am Ende kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen. Der Herr hier, kein Rost, keine Motten, also unvergänglich. Alles andere lassen wir doch zurück, nicht? Wir gehen mit leeren Taschen wieder fort, so wie wir gekommen sind. Selbst wenn man in den Sarg hinein andere Dinge legen sollte. Was müssen wir loslassen? Wir predigen nicht plötzlich anderen nicht mehr, es geht um uns. Plötzlich sind wir der reiche Jüngling. Was müssen wir denn loslassen? Was hat den ersten Stellenwert in meinem Leben? Und lassen Sie sich diese Frage gefallen, ich darf sie stellen, weil sie auch mich betrifft und ich sie mir stelle. Ist der Herr oder der Dienst für den Herrn? neben all den anderen Dingen, die auch damit hineinspielen können. Jesus sagt, verkauf doch, was du hast, lass los. Und loslassen, sagt er schon, hat mit Gelassenheit, mit Frieden zu tun, mit erfülltem Leben, mit Ruhe, mit Geborgenheit. Lass los deine Macht, dein Karrierestreben, den Menschen, an denen du dich gebunden hast, deine dich lähmenden Erwartungen, dein Nachtrauern an das, was du nicht mehr hast. Lass los. Von Jesu Prinzipien lernen heißt, loslassen, was mich binden will. Loslassen, was mich binden will. Es könnte aber, ich will das einfach jetzt mal erweitern, es kann auch heißen, das lösende Wort sprechen, nämlich dort, wo jemand in Schuld gefangen ist. Dies erkannt hat, loskommen will, um Vergebung bitten, neu anfangen, bewusst Jesus folgen. Es könnte sogar heißen, das bringe ich in den Text jetzt hinein, ich versuche loslassen zu interpretieren, da steht er nicht drin. Es könnte auch heißen, wo man sich mit Menschen befasst, und wir alle hier befassen uns mit Menschen, keine Berührungsängste haben. Weder, weil sie unseren ethisch-moralischen Vorstellungen nicht entsprechen, noch weil sie nicht in unsere frommen Bilder hineinpassen. Wo wir loslassen im Blick auf Berührungsängste, können andere beginnen, neu anzufangen. Dass er den Ruf Jesu hört, komm, folg mir. Und ihm sogar gehorcht, nicht nur hört, sondern sogar gehorcht und ihm folgt. Noch etwas zum Stichwort Berührungsängste. Es gibt auch Berührungsängste in uns selbst. Man möchte nicht an Unangenehmes, Ungeordnetes, Unvergebenes, an Dunkles rühren. Deswegen verdrängt man die schlimmen Gedanken, die Rachegefühle, den Neid, die Enttäuschung, die Ängste, die Bitterkeit. Man tut so, als wären sie nicht da. Aber etwas, was unkontrolliert agiert, bereitet viel mehr Not und Schmerz, als was kontrolliert agiert. Wie will man den anderen helfen, in ihre dunklen Ecken Licht hineinzubringen, wenn man die eigenen im Dunkeln lässt? Geschwister, da ist ein Stück Antwort noch einmal auf die Frage nach der Seelsorge. Ich muss das noch mal, diese Frage treibt mich um, weil ich sie vielleicht nicht klar genug beantwortet habe. Ich muss das einfach noch einmal wiederholen und sage, wer Seelsorge übt, muss Seelsorge in Anspruch nehmen. Weil eben niemand von uns gut ist. Muss, bitte verstehen Sie es jetzt nicht falsch, als Druck, als heilsames Angebot mit seinen eigenen Nöten, Kummer, Konflikten, verdrängten Dingen, Problemen besser zurande zu kommen. Heilsames Angebot, nicht Druck. Dann kommt das Muss verkehrt rüber. So habe ich es nicht gemeint, sondern als Einladung. Komm her zu mir, der du mit Mühe suchst, selig zu werden. So heißt das ja. Kommt her zu mir, die ihr mühselig seid und beladen. Das heißt, kommt her zu mir, die ihr mit Mühe sucht, selig zu werden. Ich will euch erquicken. Ich will euch die Lasten abnehmen. Ich bin barmherzig, gnädig, mein Joch macht euch nicht kaputt. von Jesu seelsorgerlichen Prinzipien lernen, heißt, keine Berührungsängste haben. Offen für Begegnungen sein, auch für die Begegnung mit mir selbst. Jetzt komme ich wieder zu dem anderen Wort von der Aufrichtigkeit. Ich will das immer wieder mal so deutlich, aufrichtig auch mit mir sein. Wir sind Sünder, ganz gewiss, wir dürfen es sogar auch sein. Jesus will uns nicht als Selbstgerechte. Selbstgerechte sind immer Menschen, die ihr Recht selbst fertigen. Selbstrechtfertigung, das sind Selbstgerechte. Die fertigen ihr Recht selbst. Er will uns als solche, die wir sind, kommt her zu mir. Ich nehme euch die Schuld ab. Ich habe es ja bezahlt. Beglichen diese Rechnung. Also kommt doch. Warum tragt ihr denn beglichene Hypotheken mit euch als Lasten? Und könntet Frieden haben und könntet aufatmen. Wie gesagt, er sieht uns an, er liebt uns und er spricht zu uns. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, denn damit sind wir wieder bei dem Mann unserer Geschichte. Was machen Sie und was mache ich? Nicht, was der Mann gemacht hat, wissen wir. Wir stehen jetzt da. Was machen wir? Nicht jetzt heute unbedingt in dieser Stunde, heute Nachmittag. Vielleicht morgen, übermorgen, aber vielleicht auch heute Nachmittag. Jesus hat ihn angesehen, lieb gewonnen und eigentlich das lösende Wort gesagt. Und wie reagiert er? Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Was will der denn von mir? Der schmeißt ja meine ganze Konzeption über den Haufen. Ich wollte ja nur die Sahne auf die Torte. Aber der sagt, komm, du kriegst 4 Kornbrot. Etwas ganz anderes gebe ich dir. Das macht dich gesund. Permanent nur Sahne und Torte essen macht nicht gesund. Das ist schon im natürlichen Leben. Jetzt als Bild einfach gebracht. Wenn da steht, er hatte viele Güter, gehen wir mal weg vom Reichtum, bitte. Gemeint ist, woran mein Herz hängt. Er hatte so vieles, woran sein Herz gebunden war, und Jesus stand nicht an erster Stelle. Das ist eigentlich das Spannungsfeld hier. Er kam unter anderem. Geschwister, da kann man tatsächlich nur traurig sein, wenn man nur halbherzig Jesus gehört. Das geht gar nicht anders. Das ist wie ein angeschossenes Tier, das kann nicht leben und nicht sterben. Wer halbherzig zu Jesus steht, kann nur traurig sein. Weil Jesus für uns ganze Sache gemacht hat. Wie lieb hat er uns, dass er uns zurechtweist, mahnt, einlädt, sagt, komm doch, ich habe einen guten Willen über deinem Leben. Ich bin doch total für dich, total für dich. Versteh mich doch. Ich will dir nicht wehtun. Selbst wenn der Schmerz damit verbunden ist, weil du vordergründig was loslassen musst. Das ist wie die Kinder, sie kennen die Geschichte, wo das Kind zu der Mutter kommt, die Hand in der Vase drin und weint und weint. Und die Mutter sagt, warum weinst du denn? Ich krieg die Hand nicht raus. Und die Mutter sagt, mach doch die Faust auf. Und das Kind sagt, kann ich nicht, da ist ein Bonbon drin. So verhalten wir uns oft. Dabei hat der Herr einen guten Willen über unserem Leben. Darf ich das mal so zugespitzt für uns fragen, an uns fragen? könnte manche Ursache unerfüllten Lebens in der Halbherzigkeit unserer Nachfolge begründet sein. Einfach als Frage hingestellt. Bitte, mein Spruch, niemand ziehe sich den Schuh an, wenn er ihm nicht passt, sonst stolpert er. Aber ich glaube, es ist ein bisschen ernster noch. Das würde heißen, ich will mein Gottesbild verändern. Das würde vielleicht heißen, mit Gerhard Terstegen zu sprechen, nun, so will ich denn mein Leben völlig meinem Gott ergeben, nun wohlan, es ist geschehen. Entscheidung ist immer Willenssache. Gefühl schenkt der Herr mit dazu. Von Freude, denn er will ja, dass wir uns freuen. Entscheidung ist primär Willenssache. Nicht ich möchte, ich will. Jesus bestätigt am Ende der Geschichte, wie schwer es die haben, die festhalten, die behalten wollen, die halbherzig sein wollen, ins Reich Gottes zu kommen. Also heute schon, ich denke dabei nicht an die Ewigkeit, heute schon Anteil haben am Leben Gottes. Ein Mensch, der Gott gehört hat als Kind, Anteil am Leben Gottes. Allein diesen Begriff nachdenken, sich ihm aussetzen. Ich habe als Kind Gottes Anteil am Leben Gottes. Ich bin Erbe, Miterbe Jesu. Mein Name ist eingeschrieben ins Buch des Lebens. Wir müssen wieder, Geschwister, diese guten Seiten pflegen. Nicht unsere Ängste, nicht unsere Probleme, nicht unsere Sorgen, aus denen ein Gebet machen. Damit wir wieder zu ganz neuer Heilsgewissheit und Freude im Heil durchdringen. Nicht die Augen zu machen, das meine ich damit nicht. Aber es ist die Frage, welchen Hund ich da drin füttere. Die bellen alle, wenn ich füttere. Und wer, weil ich ihn nicht füttere, aufhört zu bellen, weil er zugrunde geht. Ob ich das gottvertrauende Denken füttere oder das situationsbezogene, angstbezogene Denken. Und das ist ein Stück ins Üben hineingestellt. Dem einen gefällt es leichter, auch von seiner Persönlichkeitsstruktur her. Dem anderen fällt es ein Stückchen schwerer. Und doch endet der Text mit etwas ganz Hoffnungsvollem. Auch wenn der traurig fortging. Das ist etwas, und das ist für mich, wenn ich menschlich manchmal meine, das ist hoffnungslos. Gebe ich zu, dass das menschlich auch manchmal in meinem Denken drin ist, eine seelsorgerliche Situation, wo ich völlig hilflos bin. Freilich könnte ich Bibelsprüche rezitieren, aber ich stehe dann zunächst lieber zu meiner Hilflosigkeit. Da steht am Ende, bei den Menschen ist's unmöglich. Das habe ich so oft schon erlebt. Aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Wir lernen also von den seelsorgerlichen Prinzipien Jesu noch etwas ganz Entscheidendes. Geduld üben in Vertrauen und Vertrauen in Geduld üben. Geduld üben in Vertrauen und Vertrauen in Geduld üben. Jesus klammert nicht. Das ist ja etwas, was uns vielleicht nicht schmeckt. Im Blick auf die auch heute Morgen angesprochene Spannung. Jesus entlässt in die Freiheit.
Jesus klammert auch den jungen Mann nicht. So wie der Vater auch seinen Sohn nicht geklammert hat. Der Sohn war so unverschämt. Selbst in jüdischem Recht stand ihm nicht zu, sein Erbe zu verlangen. Er gibt's ihm und lässt ihn gehen. Aber das ist das. Der Vater hat den Sohn heimgeliebt. Ansehen, liebgewinnen, zum Sprechen. Der Vater weiß, und das dürfen wir als seelsorgerliche Menschen für uns und andere auch wissen, dass mehr möglich ist, als jetzt möglich erscheint. Das kann Trost, Hoffnung, Ermutigung, Zuversicht sein für solche, die sich um Menschen sorgen, die um den Weg mit Jesus wissen. Aber entweder selbst sie noch nicht gefunden haben oder den anderen im Blick auf Andreas Dienst ihn noch nicht hinbringen konnten, weil er nicht mitging. Meine Bitte, Ermutigung für uns, bleiben wir dann treu im Gebet und bleiben wir glaubwürdig, was unsere Nachfolge betrifft. Es ist ganz wesentlich, dass wir glaubwürdig bleiben. Wir haben Saat ausgestreut, Geschwister. Der Bauer läuft doch auch nicht jede halbe Stunde aufs Feld und guckt, was wird da draus. Und menschlich gesehen, gut, wenn jemand jetzt aus der Landwirtschaft kommt, sagt er, was der da vorne babbelt, ist Quatsch. Aber jetzt einfach laienhaft gesagt, wenn man das so als Laie dann sieht, sieht den Herbst, den Winter, den Schnee, das Eis kommen, denkt man, da kann doch überhaupt nichts hochkommen. Es kommt. Ich habe ausgestreut, das ist meine Aufgabe. Wachstum und Gedeihen ist ein Stück Aufgabe meines Herrn. Wachsen und reifen lassen, ohne ständig hinterher zu sein, ohne zu kontrollieren. Von Jesu seelsorgerlichen Prinzipien lernen heißt Geduld üben, wachsen und reifen lassen. Mit einem Stück für Glaube. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wir haben Pause bis um 15:30.